Er muss nicht glauben. Müssen wir glauben? Vielleicht wart ihr etwas verwirrt bei diesem Thema, als ich das in dem Gemeindebrief veröffentlicht habe. Er muss nicht glauben. Und doch, die Person, um die es geht, ist bemerkenswert. Und hat Glauben, von dem Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Matthäus 8, Vers 10. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für eine Person, von der Jesus spricht? Und was zeichnet eigentlich diesen Glauben und diese Person aus? Denn dieser Glaube, dem wir da begegnen, der lässt Gottes Reich auf dieser Welt sichtbar werden. Und ein Mensch erfährt Heilung. Matthäus 8, ich lese nach das Buch Roland Werner ab Vers 8. Matthäus 8, ab Vers 8. In dem Augenblick, als Jesus wieder in den Ort Kapernaum zurückkam, lief ihm ein Offizier entgegen, der eine Kompanie von 100 Mann befehligte und bat ihn um Hilfe. Er sagte: Herr, mein Junge ist krank. Er liegt bewegungslos bei mir im Haus und hat furchtbare Schmerzen. Da sagte Jesus: Ich komme sofort mit und mache ihn gesund. Aber der Offizier unterbrach ihn: Herr, ich bin nicht wichtig genug, dass du selbst in mein Haus kommst. Ich bitte dich nur, sprich ein Machtwort. Ich weiß, dass mein Junge dann gesund wird, denn ich kenne mich damit aus. Auch ich bin ja meinen Vorgesetzten untergeordnet. Und meine Soldaten sind unter mir. Wenn ich zum einen sage, geh los, dann geht er los. Und wenn ich einem anderen sage und befehle, komm her, dann kommt er sofort her. Und wenn ich einem Sklaven sage, mach dies oder das, dann tut er das. Als Jesus dies hörte, war er sehr erstaunt. Den Leuten, die um ihn herstanden, sagte er: Ich sage euch ganz deutlich, noch niemals bin ich so starkem Vertrauen begegnet. Ich sage euch, aus dem weit entfernten Osten und aus dem äußersten Westen werden Leute kommen, die mit eurem Stammvater Abraham und seinem Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob beim Festessen am Tisch sitzen werden, an dem Tag, an dem Gottes gerechte und liebevolle Herrschaft die ganze Welt erfassen wird. Aber die, die eigentlich ein natürliches Anrecht darauf haben, weil sie zu der Volksfamilie gehören, über die Gott mit seiner Liebe und Gerechtigkeit herrschen will, die werden ausgeschlossen. Sie werden hinausgestoßen bis weit in die äußerste Dunkelheit. Wer dorthin kommt, kann nur noch voller Schmerz aufschreien und vor Furcht zittern. Darum sagte er zu dem römischen Offizier: Geh nach Haus, denn es soll so geschehen, wie du es voller Vertrauen vorausgesehen hast. Und so war es auch. Der Junge wurde tatsächlich zu genau diesem Zeitpunkt gesund. Eigentlich eine Geschichte, die ganz viele Inhalte hat. Grenzüberschreitungen an ganz vielen Stellen, einige werden wir streifen. Aber es geht um zwei Hauptpunkte. Er muss nicht glauben, er darf glauben. Und er muss nicht glauben, er hat Glauben. Er, der Hauptmann, der Offizier, ein Bediensteter aus dem Römischen Reich und jemand, der dort ansässig ist. Der Hauptmann muss nicht an den Gott Israels glauben und braucht auch keinen Glauben an den Erlöser Israels, den Messias. Er ist mit ganz anderen Göttern groß geworden. Die sind ihm gepredigt worden. Aber als jemand, der in diesem Land stationiert war, ist etwas passiert. Erstaunlich. Man ist nicht gerne unbedingt als römischer Soldat in Israel. Das ist vom Römischen Reich aus gesehen JWD. Ganz weit draußen. Grenzbereich. Und so ganz ruhig ist es da auch nicht, denn die Juden sind nicht gut zu sprechen auf die Römer. Grund genug für den Hauptmann, sich eigentlich fernzuhalten, aber es ist ganz anders. Er kommt in dieses Land und offenbar findet er eine große Nähe zu diesem Volk. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, in dem dieses Ereignis auch berichtet wird, zeigt sich, dass er sich sogar eingesetzt hat, ihnen ihre Kirche, ihre Synagoge zu bauen. Er hat eine Nähe zu diesem Volk, zu dem Glauben dieses Volkes. Er ist dorthin gekommen und es hat ihn angerührt. Das ist bezeichnend. Er ist jemand, der glauben darf. Ganz anders sieht das auf jüdischer Seite aus. Durch ihr Volk, durch das Geschehen in ihrem Volk, die Geschichte, durch Gebote, die ihnen überliefert worden sind und Gesetze, durch Tradition und durch Erziehung ist bei ihnen Glaube etwas, das man erwartet. Ein guter Jude muss glauben. Dann ist er ein guter Jude. Glaube ist für Juden weniger ein Du darfst als ein Das gehört zu dir dazu. Das ist Identität. Es ist gar keine Frage, ob du darfst. Du musst, wenn du ein guter Jude bist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Haltungen, die da schon mal aufeinandertreffen. Und sie sind bezeichnend in dieser Situation. Das zeigt sich auch später in dem Text, den ich gelesen habe, wird deutlich, dass offensichtlich Menschen, die in so einem Umfeld von erwartetem Glauben groß werden, Glaubensprobleme haben. Und dass andere, die einfach hinzukommen, einen Freiraum des Glaubens finden. Dieser römische Mann, der Hauptmann, er darf glauben. Und ich finde das sehr wichtig. Weil ich diese Situation immer wieder finde, in dieser Welt und auch heute noch. Und unter uns. Ich finde sie als Vater wieder gegenüber meinen Kindern. Was erwarte ich eigentlich von meinen Kindern, die von klein auf in einem christlichen Umfeld groß werden? Was ich ihnen wünsche, ist ganz klar, dass sie Jesus finden. Aber das Problem ist, dass sie genau in diesem Umfeld aufwachsen und dass sie das gesamte Glaubensleben mitbekommen. Und das, was ich für mich als gut erfasst habe, zu sagen, das tut mir gut, das bringt mir Leben, dann nehme ich selbstverständlich meine Kinder mit und irgendwann wird es zur Gewohnheit, wird es zur Tradition und wird es auch zum erwartenden Glauben. Ich habe das sehr deutlich gespürt bei manchen meiner Kinder, dass sie, wenn es um Glauben geht, offen waren und zugleich einen Schritt zurückgingen. Vorsicht. Und sie hatten recht. Ganz schnell erwarten wir von Menschen in unserem Umfeld Glauben. Und diese Glaubenserwartung ist nicht hilfreich, denn sie übt Druck aus. Glauben ist kein Muss. Glauben ist, ich darf. Und das, was richtig erfrischend ist, was richtig gut ist, hat wahrscheinlich diesen von außen kommenden Hauptmann berührt. Diese Geschichte Israels, was Gott in diesem Leben tut. Und er hat angefangen, sich damit zu befassen. Und ich bin überzeugt, dass eins der besten Dinge, die wir als gläubige Menschen tun können und als Gemeinde tun können, mit Tradition, nicht von dem zu reden, was man im Glauben tun muss, sondern die Freiheit deutlich zu machen, die der Glaube schenkt. Dass ich mich entschieden habe, Jesus zu folgen, weil es das Beste ist, was ich für mein Leben finden konnte. Weil ich für mich in meinem Leben einen Kontrast dazu hatte, der deutlich sagt, das will ich nicht. Aber das ist mein Glaube und nicht der andere. Ich kann nur sichtbar machen, was mir gut tut. Und natürlich ist es gut, wenn diese Freiheit Gottes in meinem Leben durchbricht. Das ist der Grund, warum ich mutig zum Thron komme. Warum ich sage, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche seine Kraft und seine Veränderung. Die kommt nämlich nicht automatisch. Ich mag dieses Lied, das wir vorhin gesungen haben, sehr. Alles neu. Und tatsächlich, als ich Jesus gefunden habe, ist meine Weltsicht völlig neu geworden. Aber ein ganzes Stück alter Ralf Gottwald ist übrig geblieben. Somit alles Neue, das stimmt einerseits für das Leben, das ich sehe. Aber andererseits weiß ich, in meinem Leben muss ich viel verändern. Und Menschen um uns herum empfinden sehr deutlich, wo die Brüche in unserem Glaubensleben sind. Was wir glauben und sagen, das sollte so sein und was wir wirklich leben. Umso mehr in unserer Umgebung. Und deswegen weiß ich, mein Leben ist eins, das immer durch Brüche durchgeht, aber immer sagt, diesen Geist Gottes, der Veränderung schenkt, der sagt, in dir sind Potenziale angelegt, die ich entwickeln möchte, diesen Geist möchte ich und mit diesem Jesus möchte ich unterwegs sein und bete darum, zu sagen, Jesus, du bist es, der mein Leben verändert, du bist es, der Leben frei macht und das möchte ich spiegeln in Ehrlichkeit und Transparenz. Ich darf glauben. Nein, ich muss nicht glauben. Als ich glauben hätte müssen, habe auch ich mich von der Kirche entfernt. Habe ich mich auch von glaubenden Menschen entfernt. Dieser Hauptmann darf glauben. Und er kommt zu Jesus. Er kommt zu Jesus und hat ein Anliegen. Roland Werner schreibt, mein Junge hat furchtbare Schmerzen. Ein interessantes Wort, wenn man ihm nachgeht, dann weiß man, in dem griechischen Text lässt sich dieses Wort gar nicht genau fassen. Ist es Junge, ist es Kind, ist es Tochter, Sohn oder ist es ein enger Bediensteter? Egal was, aber immer ist eins deutlich. Hier geht es nicht um ein Arbeitsverhältnis, sondern um eine persönliche Fürsorgebeziehung. Da ist einer, der ist gerührt von der Not des anderen. Und er fühlt sich für ihn verantwortlich. Er fühlt Fürsorge, Dasein für den anderen. Nicht nur, dass er was davon hat aus dieser Beziehung, sondern in dieser Beziehung steckt Fürsorge. Und der Hauptmann kommt eben nicht, damit er möglichst einen Bediensteten oder Jungen hat, der möglichst schnell wieder seine Arbeit tut, weil schließlich steht ihm das ja als Hauptmann zu. Nein, es geht um wirkliche Beziehung, die da ist. Und mit dieser Beziehung geht er auf Jesus zu, von dem er gehört hat. Glaube, den er wahrgenommen hat, dort im fernen Land. Und er geht auf Jesus zu und was er dann sagt, ist, wenn man es genau anschaut, eigentlich mehr eine Zustandsbeschreibung als eine Bitte. Mein Junge liegt krank und hat furchtbare Schmerzen. Und er macht das sehr eindeutig und deutlich. Und seine Not, die er damit hat, ist spürbar. Es ist nicht wirklich eine ganz ausformulierte Bitte, komm doch und mach ihn gesund, sondern Herr, ich habe jemanden, der leidet unsäglich und ich komme zu dir und sage dir das, weil es mich so berührt. Und darum komme ich zu dir. Er kommt und sagt das. Er ist jemand, der weiß, hier sind meine Möglichkeiten beendet. Ich brauche Hilfe. Und er geht zu Jesus und muss nicht glauben, sondern er hat Glauben. Es zeigt sich an mehreren Stellen. Zum einen, als Jesus sagt, ich komme zu dir und mache ihn gesund, da geschieht in diesem Text etwas Interessantes, denn eigentlich geht es nicht, dass ein frommer Jude, ein Rabbi, seinem römischen Hauptmann ins Haus geht. Das ist schlechte Gesellschaft. Damit gibt man sich nicht ab. Aber Jesus überschreitet hier eine Grenze. Die Grenze von Gesetzen. Die Gesetze von dem, was rein ist und unrein, was sich schickt und nicht schickt. Sondern spürt das Herz des Mannes, die Sorge, spürt die Not und sagt, ich komme zu dir. Und dieser römische Mann ist bei Jesus genauso angenommen wie alle anderen, die schon lange zum Gottesvolk gehören. Und das ist ein berührender Punkt, finde ich. Diese Offenheit Jesu, Menschen zu begegnen, die sich an ihn wenden. Und er schaut nicht auf das, was Vergangenheit ist, auf das, was Gesetz ist, sondern kommt. Es stimmt schon, es ist nicht jede Gesellschaft gut für einen und nicht immer glaubensförderlich. Völlig richtig. Sehe ich auch so. Die Frage ist, warum man sich auf einen Weg begibt. Was bewegt einen und was will ich dort erreichen? Das ist das Entscheidende. Und als dieser Mann hört von Jesus, ich will kommen und ihn gesund machen, da passiert etwas wieder Erstaunliches. Er sagt, weißt du, du musst gar nicht kommen. Ich bin viel zu gering. Und er nimmt damit eine Stellung ein, manche würden das als unterwürfig vielleicht bezeichnen, demütig, aber die Haltung, denke ich, ist eine andere. Er weiß, wer er ist. Und er weiß, dass er Jesus gegenüber keine Ansprüche zu stellen hat. Ich habe eine Not, die bewegt mich, ich möchte Hilfe haben, aber ich habe keinen Anspruch. Ich habe keinen Anspruch auf Jesus. Ich habe keinen Anspruch, dass er zu mir kommt. Ich bin jemand, der ist auf Gnade angewiesen. Dass sich das in meinem Leben ereignet. Und das ist schon auch wieder ein Unterschied zwischen den Menschen um ihn herum, die als Volk Gottes gewisse Glaubensansprüche haben und sagen, ich habe Berechtigungen. Als jemand, der zum Volk Gottes gehört, steht mir das doch zu. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir manchmal, glaube ich, in ähnliche Haltungen verfallen. Als Menschen, die mit Jesus leben und lange Jahre leben, entwickelt sich langsam, aber sicher eine gewisse Anspruchshaltung. Muss Gott nicht für mich da sein? Ich gehöre doch zu ihm. Er ist doch für mich gestorben und ich folge ihm treu nach. Also Jesus, Gott, dann. Und schon sind wir im Belohnverfahren und nicht mehr im Glauben. Dieser römische Hauptmann sagt, alles, was mich trägt, ist Gnade. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, wer ich bin. Und da trennen uns Welten. Dieser Mann hat noch ein Gefühl dafür, dass einerseits vor ihm ein Mensch steht, Jesus, in unglaublicher Hilfsbereitschaft, Liebe und Gnade. Und trotzdem weiß ich, ich bin meilenweit von dir entfernt. Wenn man das Neue Testament durchgeht, findet man mehrere Stellen, an denen das nochmal deutlich wird. Da ist der Zöllner und der Pharisäer im Tempel, die beten, Lukas 18. Der eine selbstsicher, ich bin der Gesegnete von Gott, der andere ganz weit hinten, der sich kaum traut, den Mund aufzumachen. Und der sich kaum traut, den Mund aufzumachen, dessen Gebet wird angenommen. Die Sünderin in Lukas 7, die von hinten an Jesus herankommt, Regeln durchbricht, weint, ihn salbt, sie erfährt den Zuspruch. Und allen Stellen ist das Gleiche deutlich zu entnehmen. Gnade. Sie verlassen sich auf die Gnade Gottes und bauen nicht auf einen Anspruch. Sie kommen nicht mit der Erwartung, das muss jetzt so sein. Du bist doch Gott, du bist doch der Heiler. Sie bauen auf die Gnade. Und das ist schon ein deutlicher und wesentlicher Unterschied. Was ihn noch auszeichnet, dass er Glauben hat und nicht glauben muss, er begründet seine Haltung. Und das ist wieder so einer dieser Ausrufezeichen in diesem Text. Jesus, du musst gar nicht zu mir kommen. Ich brauche von dir nicht diese Wunder und Zeichen der Persönlichkeit, die da sind. Und dann glaube ich dir. Wenn du kommst und meinen Knecht anrührst, wie du das bei anderen machst, dann glaube ich dir, dass das auch geschehen wird. Dieser Mann glaubt grundsätzlich. Er hat Glauben. Er glaubt dieser Souveränität Gottes und zweifelt in keiner Art und Weise. Ihm ist ein Denken fern oder ein Zweifeln fern zu sagen, wenn ich Gott bitte und er handelt nicht, wie ich mir das vorstelle, dann weiß ich nicht, Gott, wie stehst du eigentlich zu mir? Diesen Zweifel kennt er überhaupt nicht. Für ihn ist völlig klar, wenn er spricht, geschieht's. Und wenn er nicht spricht, dann geschieht es nicht. Und mit keiner Frage stellt er irgendwie Jesus in Zweifel. Kann er oder kann er nicht? Will er oder will er nicht? Er überlässt es einfach ihm. Er hat Glauben. Egal wie. Er hat ihn und er hat dieses Vertrauen zu Jesus. Das steht fest. Und in allem wird für mich deutlich, hier ist kein Muss des Glaubens. Hier ist kein Erzwingen Gottes zu irgendeiner Handlung. Hier ist Vertrauen auf die Gnade Gottes, dass er handelt. Und dass er alle Macht und Kraft und Gewalt hat. Und so wie er entscheidet, ist es gut. Und trotzdem kommt der Hauptmann und bittet. Und sagt, und hier ist was, das mich bewegt. Und ganz egal, ich lege das dir hin. Er hat dieses Vertrauen zu einem Gott, der hört, der ihn ernst nimmt. Auch wenn er weiß, die Souveränität steht bei Jesus. Denn er ist selbst auch ein Souverän. Wenn er befiehlt, dann geschieht es. Und wenn ihn jemand was bittet und er sagt, nein, mache ich nicht, dann macht er nicht. Dann ist es einfach so. In dieser Haltung lebt er und sie tut gut. Er lebt aus einer Haltung der Gnade Gott gegenüber, der kann und dem er zutraut. Und er muss an keiner Stelle eine Leistung des Glaubens erbringen. Er darf an jeder Stelle glauben. Ich weiß, es gibt Bibelstellen, da könnte man meinen, ja, da muss man doch glauben. Hebräer, ja. Wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist. Genau. Glaube, dass er ist und dass er handeln kann. Tu das. Jakobusbrief, Kapitel 1. Jemand, der Gott bittet und zweifelt, der wird nichts empfangen. Ja, der Hauptmann zweifelt nicht. Aber er muss nicht eine Leistung des Glaubens erbringen. Er muss nicht Jesus gerecht werden. Er darf glauben, dass alle Gnade, dass alles Heil von ihm kommt. Und dieses Glauben dürfen, das ist gut. Und das wünsche ich uns, das wünsche ich Menschen um uns herum, das wünsche ich unseren Kindern, auch die jetzt heranwachsen, dass sie genau dieses Bild bekommen. Ich stehe nicht unter dem Erwartungsdruck des Glaubens, sondern ich sehe die Freiheit des Glaubens in meinen Eltern, in meinem Umfeld. Ich darf glauben, ich darf meinen Weg gehen, ich darf ihn finden, denn Gott ist vertrauenswürdig. Das ist das, was um mich herum gespiegelt wird. Und das, da bin ich überzeugt, ist genau der Grund, warum Menschen sich auf den Weg machen zu sagen, ich will diesen Jesus kennenlernen und mit ihm leben. Amen.